Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Salam alaikum oder wie heißt Peter? Ich weiß es gar nicht. Salam alaikum, glaube ich, heißt. Wir freuen uns, dass wir wieder zurück sind von den ersten zwei Rennen der Formel 1 in dieser Mammutsaison 2024. Hier ist Backstage Boxengasse. Peter und ich erstmal allein. Die Sandra holen wir nachher noch mit dazu. Die war ja auch in einer besonderen Mission an diesem Wochenende unterwegs. Die war mit der MotoGP in Katar. Da wollen wir auch noch natürlich ihre Eindrücke nachher noch hören. Die ist ein bisschen später zurückgekommen als wir. Also deswegen nur Peter und ich, Peter.
Genau so ist es. Salam alaikum, lieber Sascha. Hast du schon genau richtig gesagt. Zurück aus Bahrain und Saudi-Arabien. 14 Tage hinter uns gebracht. Und was war das für eine Zeit? Also nicht nur der Formel 1 Saisonstart, sondern auch diese unfassbare Geschichte rund um Christian Horner. Diese nicht endende Affäre um den Teamchef von Red Bull mit so vielen Irrungen und Wirrungen und Wendungen innerhalb eines Wochenendes, das einem fast schon schwindelig wurde hier und da. Also unglaublich. Neben den ganzen Eindrücken, die man sonst ja auch gewinnt, zum Beispiel auch von den Ländern in Bahrain und Saudi-Arabien. Über Bahrain haben wir gesprochen, aber auch Saudi-Arabien ja total interessant zu sehen, was da einfach auch passiert. Ne? Wir sind seit 21 kommen wir jährlich dorthin und dieses Land ist einfach so unfassbar im Wandel, dass man es wirklich von Jahr zu Jahr auch erkennen kann.
Ja, das ist Wahnsinn. Also wir waren ja die letzten Jahre meistens immer direkt am Wasser untergebracht, direkt da an der Corniche, also direkt am Roten Meer, fußläufig eigentlich von der Rennstrecke. Jetzt die letzten zwei Jahre in der Innenstadt, dieses Jahr auch wieder im gleichen Hotel. Aber lass uns mal anfangen überhaupt mit dem Flug dorthin. Wir sind ja von Bahrain, wir waren ja, Peter und ich, noch ein paar Tage in Bahrain. Da war es sehr, sehr nett. Wir hatten da ein nettes Hotel, alles gut, haben da uns ja vorbereitet, haben ein bisschen Spaß gehabt, haben ja auch erzählt, Paddle gespielt unter anderem. Ja, und dann ging es am Dienstagabend mit dem Flieger von Bahrain, von Manama, von der Hauptstadt, rüber nach Jeddah. Und das hatten wir zwar auch schon mal gehabt, aber mir war es gar nicht mehr so bewusst, Peter, wenn ich mich dran erinnere. Wir zwei saßen da im Flieger, irgendwie Reihe, ich weiß nicht, 17 oder sowas. Du Gangplatz, ich Mittelplatz und rechts der Fensterplatz war leer. Und natürlich fliegen jetzt von Manama nach Jeddah nicht so viele Mitteleuropäer, ne? Normalerweise. Das ist ja eigentlich eine reguläre Linienmaschine gewesen. Und dann, ja, kamen dann sehr viele Menschen, die nach Jeddah wollen oder nach Mekka, Pilger, um dort dann zu beten. Wir haben ja gelernt, du weißt es besser, Peter, weil du mit Sebastian Sohns, einem Experten ja im, ja, ich will nicht sagen täglichen, aber doch in einem regelmäßigen Austausch bist, was gerade die Lage dort anbelangt im Nahen Osten. Ich hatte immer so einen Blick, also dass Mekka, also der Hauptpilgerort, nur 90 Kilometer weg ist von Jeddah und deswegen da natürlich jeder, der wirklich tiefgläubige Moslem ist, dort einmal in seinem Leben hin muss. Und deswegen sind das natürlich solche Pilgerfahrten mehr oder weniger, die dann auch mit dem Flugzeug stattfinden.
Genauso ist es, ne? Und ich meine, am Anfang, wenn man das erste Mal sieht, ist es natürlich schon ja eine Art Kulturschock, wenn du die Menschen siehst in diesen, ja, wie so Handtücher, die sie umgelegt haben, ne? Das ist ein ganz spezielles Gewand dann auch, mit denen die Menschen dann auch nach Mekka pilgern. Ne? Das ist dann, hat einen ganz bestimmten Begriff, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel, kann man aber auch nachlesen und googeln. Ist dann halt dieses Gewand, vor allen Dingen bei den Männern, was getragen wird, wenn man dann auch wirklich in Mekka ist und an diesem Ort, wo die Muslime einmal im Leben hin müssen oder sollten, dann ihre Zeit verbringen und siebenmal ja dann auch im Kreis gehen. Ich weiß gar nicht, ich sage das vielleicht jetzt auch falsch, aber so wie ich es jetzt dann, sage ich mal, gelesen habe und auch im Kopf behalten habe. Also das ist natürlich erstmal überraschend, wenn man das erste Mal sieht. Wir kennen das ja mittlerweile jetzt auch tatsächlich schon seit 2021, als wir zum ersten Mal dann auch nach Jeddah geflogen sind. Und du sagst es, Jeddah ist halt der Platz, wo die Pilger dann auch ankommen. Früher war es der Hafen, als der Flughafen noch nicht so groß war und noch nicht ausgebaut war. Da kamen die Menschen alle mit den Schiffen und mit den Booten. Mittlerweile dann halt eben aber auch viele Flugreisende. Und dementsprechend gemischt ist das Klientel, was dann da unterwegs ist. Zum einen die Formel-1-Reisenden und zum anderen eben all diese Pilger. Also das ist schon sag ich mal, schon auch ein in Anführungsstrichen Erlebnis, was nicht alltäglich ist, was du natürlich in Europa jetzt in dem Maße nicht siehst. Und da aber jetzt mittlerweile sind wir da ja auch schon alter Hase und können es zumindest uns auch erklären, was es genau auf sich hat, was ich beim ersten Mal nicht wusste, 2021.
Ja, aber man ist trotzdem immer wieder erstaunt, ja, ist glaube ich der richtige Ausdruck, wie dann die Menschen dann da auch reisen. Die sind dann auch teilweise ja wirklich tatsächlich barfuß. Also die laufen dann barfuß durchs Flugzeug und sitzen dann auch barfuß neben dir und ja, also es ist halt einfach eine ganz andere Kultur, die es natürlich auch zu akzeptieren gilt. Das ist auch ganz wichtig und zu respektieren logischerweise. Aber dementsprechend ist man, also ich zumindest, du schaust da erstmal schon mal hin und dann nochmal hin und nochmal hin und denkst ja so, das gibt's ja gar nicht, sehr unbekannt und ungewohnt. Ja, dann können die teilweise nicht lesen, nicht schreiben. Die sind dann im Flugzeug völlig lost, haben dann ihr Hab und Gut in einer Plastiktüte dabei oder tragen es wirklich balancierend auf den Kopf und laufen dann durchs Flugzeug durch und stellen fest, oh, da geht's ja gar nicht mehr weiter. Wo ist denn meine Sitzreihe? Müssen dann die Flugbegleiter fragen und die sagen dann, ja, du musst wieder zurück. Dann laufen die wieder komplett durchs Flugzeug zurück, barfuß und über die anderen Sitze quasi halb drüber, bis sie dann endlich ihren Platz gefunden haben. Also ja, es ist, also am Ende saßen wir da und haben das mit großen Augen uns angeguckt, ne, wieder. Also einmal im Jahr ist das so. Ich fand's faszinierend.
Und da muss man ja auch sagen, wenn man dann nach Saudi-Arabien kommt, dieses Land, was einfach so im Wandel ist, seit Mohammed bin Salman, der Kronprinz, der im Westen ja so umstritten ist, spätestens seit dem Mord an dem Journalisten Khashoggi. Der dieses Land aber einfach so umkrempelt, mehr oder weniger 2017 diese Vision 2030 für Saudi-Arabien entwickelt hat, wegzukommen von dieser Abhängigkeit vom Öl, weil das irgendwann halt auch zur Neige geht, hin zu einer Diversifizierung und mehr oder weniger eine Leistungsgesellschaft aufgerufen hat, weil dieser Wohlstand nicht einfach so zu halten sein wird und die Leute da ins Laufen kommen sollen und andere Wirtschaftszweige gefunden werden sollen und eröffnet werden sollen. Dadurch natürlich dieses Land absolut im Wandel. Liberalisierung ist ein Stichwort. Wahnsinnig viele Rechte, die dazugekommen sind für Frauen. Nicht nur, dass sie Auto fahren dürfen, sondern darüber hinaus auch selbst studieren können, mehr oder weniger ein selbstbestimmtes oder ein viel selbstbestimmteres Leben noch haben als früher, wo es ja dann auch immer eine Art Vormund gab, eine junge Frau gar nicht alleine leben durfte, konnte. Das hat sich alles geändert um ihn. Ich habe auch einen Bekannten getroffen, der in Riad lebt seit einem Jahr, der gesagt hat, der ist ein absoluter Popstar. Wenn der irgendwo auftritt, dann gibt's erstmal minutenlang Standing Ovations, vor allen Dingen von den jungen Leuten, weil er doch einfach so viel möglich macht und so viel liberalisiert. Das muss man dann auch erstmal so sehen. Ich weiß, dass wir in Deutschland vor allen Dingen ganz schnell den moralischen Finger erheben, was ja mit Sicherheit auch nicht falsch ist, sage ich mal, diesen Anspruch, den wir haben, was eine Demokratisierung, was Menschenrechte angeht, auch hochzuhalten. Aber man muss, finde ich, auch sehen, woher ein Land kommt, wo es wo steht. Ich finde es grundsätzlich eh immer besser, auch sich Sachen anzugucken und vielleicht auch in den Diskurs zu kommen, in eine Diskussion zu kommen, als von vornherein den Leuten aufzuzeigen, dass wir moralisch die Erhabenen sind aus Deutschland und wissen, wo lang der Hase laufen soll. Das finde ich schwierig, den Ansatz, weil ich aber auch viel im Ausland gewesen bin und schon immer so gesehen habe, ne, und auch meine Nase hier und da echt gerümpft habe, weil ich es einfach so nicht nachvollziehen kann, wie die Berichterstattung dann auch zum Beispiel über Katar ist bei der Weltmeisterschaft. Ich finde, es zielt dann eher auch auf die Verbände ab, über die man diskutieren sollte, über die Sportverbände wie die FIFA oder auch die FIA und nicht auf diese Länder selbst. Wie gesagt, ich mag das nicht, wenn man mit dem eher erhobenen Zeigefinger durch die Welt läuft. Und um das noch zu sagen, Sascha, ne, wir haben ja auch da sehr nette Treffen und Begegnungen auch gehabt mit den Menschen vor Ort, ne?
Ja, ja, also das ist generell ein dann doch auch offenes Land, also zumindest mit den Leuten, mit denen wir jetzt Kontakt hatten. Man muss natürlich auch sagen, es gibt da auch eine Zweiteilung. Du hast die das Land modernisieren wollen, nach vorne treiben wollen, und dann gibt's natürlich auch noch den anderen Part, das sind die Kleriker, das ist jetzt so die kirchliche Seite, die es dort gibt, oder die Glaubensseite, die es dort gibt. Und für die ist natürlich so ein so eine Umkehr und so ein Wandel dann teilweise schwer nachvollziehbar, ja, wie das dann zu laufen hat. Aber auch da muss man sagen, das ist halt dann Teil ihres Glaubens in gewisser Weise. Und da ist es dann schwer, das ist das, was du meinst, natürlich auch da sofort mit erhobenem Finger dann auf diese Leute zu zeigen und zu sagen, das, was ihr macht, ist übrigens alles kompletter Blödsinn. Also schwierig. Aber was du meinst, ist natürlich jetzt, ja, bitte?
Ja, wobei das ja auch sehr interessant ist, weil du Sebastian Sohns gerade genannt hast, ne, ein absoluter Golfstaaten-Spezialist, ne, der auch in vielen Talksendungen schon zu Gast war, unter anderem auch von Markus Lanz und wirklich ein hochspannender Interviewgast ist. Wir haben ihn ja auch jetzt zwei, drei Mal auch schon bei uns im Programm mit gehabt, jetzt in diesem Fall auch, hat ein tolles Buch geschrieben, auch über die ganze Situation innerhalb der Golfstaaten. Das heißt, die neuen Herrscher der Golfstaaten. Das kann ich nur empfehlen, weil das doch einen sehr guten Einblick gibt, auch in die Lage vor Ort und auch die Unterschiedlichkeiten, was die Länder anbetrifft. Und da siehst du halt dann auch, also diesen ganzen Umschwung, der kommt, auch mit Mohammed bin Salman, weg vom Kirchlichen auch. Die Religionspolizei, die es da 2016, 2017 noch gab, ist mittlerweile verboten. Also das Kirchliche rückt so ein bisschen in den Hintergrund, auch was die Lehre an den Schulen, an den Universitäten anbetrifft. Das geht weg vom Religiösen, sondern immer mehr dann auch ins Wissenschaftliche. Und was ja auch zeigt, dass da einfach ein großer Umschwung ist. Und ich glaube, und das Wissen wirklich zu wissen, dass bei den Klerikern natürlich dann auch mal die Angst da ist, dass denen die Leute weglaufen und dass eine Art Säkularisierung, das ist natürlich ganz schwierig dann auch zu vergleichen mit dem System, wie wir es hier bei uns haben, doch irgendwie auch so eine Emanzipation einhergeht, auch vor allen Dingen bei den jungen Leuten, die zur Schule gehen, die zur Universität gehen, und diese Religionsabhängigkeit in Anführungsstrichen vielleicht dann nicht mehr ganz so groß ist. Das ist aber auch nur eine Theorie von mir und ein Eindruck, aber ja, wie gesagt, sehr spannend. Und ich kann nur eins noch erzählen, weil wir uns ja auch am Mittwochmorgen, das war ja der Medientag, weil alles ja einen Tag vorher war durch den muslimischen Fastenmonat Ramadan, der jetzt am 10. März begonnen hat, dadurch alles ein bisschen verschoben, war ich ja da an der Universität, weil die Anna von Haas, ich glaube Anna Hazard, bin mir nicht ganz sicher.
Die Aerodynamikerin.
Eine Aerodynamikerin von Haas groß geworden ist in Saudi-Arabien, in Riyadh, bis zu ihrem 17. Lebensjahr dort gelebt hat und eben eingeladen wurde, da an einer Schule mit jungen Leuten einfach im Diskurs zu sein und ein bisschen zu berichten, wie ihr Werdegang gewesen ist. Das war sehr, sehr interessant. Und da hatte ich mich ja, wie so oft in meinem Leben, verlaufen beziehungsweise verfahren. Ich war an der falschen Schule zunächst, weil ich auch eingeladen gewesen bin und stand da und hab gesucht. Das gibt's doch gar nicht. Die hat mir noch gesagt, hier an der Schule soll das sein, Gate 2. Da war aber niemand, ja. Und bin ja dann wirklich von höchst freundlichen Menschen da irgendwie weitergeleitet worden. Stand auf einmal dann im Vorzimmer des Schulleiters, des Schulrektors. Dann hörten die dann irgendwann, dass ich was mit der Formel 1 zu tun habe. Dann kamen dann wirklich verschiedenste Menschen, die dann irgendwie Fotos mit mir machen wollten, weil die dachten, dass ich irgendwie eine wichtige Person in der Formel 1 bin, bis ich gesagt habe, nee, ich bin nur Präsenter oder Moderator von Sky, war aber trotzdem egal. Und dann aber, als die kapiert haben, dass ich an der falschen Schule bin, hat mich der Schuldirektor tatsächlich gefahren von dem Ort, wo ich war, fälschlicherweise hin zu der richtigen Universität. Also das nur auch als Beispiel der Gastfreundschaft, die wir da kennengelernt haben, ne?
Ja, und erinnern bloß, wie wir Falafel-Essen waren. Also ich hatte ja vorhin von einem Hotel schon gesprochen, das war mitten in der Stadt, ja. Also da gab es drumherum eigentlich nichts, wo man jetzt direkt hin hätte gehen können und wo du dir auch gleich erstmal nicht traust, gehst du da hin oder gehst du nicht hin. Aber wir haben es dann doch gemacht. Der Weg dorthin fand ich abenteuerlich. Also die Hauptstraße ging ja noch, aber dahinter war es ja kaum asphaltiert. Jedes achte Auto hat einen Platten, weil die Straßen so schlecht sind. Auf der Straße stehen Möbelreststücke, die einfach da halt hingestellt werden, weil man sie nicht braucht. Riesengroße Müllsäcke, ganz viele Katzen, die da rumstreunern und so. Also das fand ich jetzt im ersten Moment eher so ein bisschen abstoßend, ganz ehrlich, oder befremdlich, weil das wir für als Mitteleuropäer jetzt so nicht so ganz immer sehen. Gott sei Dank, sage ich jetzt mal. Aber dann waren wir Falafel essen in so einem Laden, der uns empfohlen wurde, vom Tobi unter anderem und vom Essi, zwei liebe Kollegen von uns. Den Tobi kennt er eh schon, unseren Kameramann. Essi ist für den Ton zuständig. Die waren schon ein paar Tage länger da und haben gesagt, da könnt ihr hingehen. Und dann waren wir da und das fand ich ja total herzig. Da haben wir da schön Falafel gegessen und die waren überragend und da sind wir dann gleich zwei oder dreimal waren wir dort. Ne? Also es war mega. Wir haben uns da mit Händen und Füßen mit denen unterhalten, mit der Übersetzungs-App Deutsch-Arabisch ging es dann. Und das fand ich super. Also die drei Abende da in der Bude waren lustig. Also waren echt schön.
Ja, also das mal so zu Land und Leuten, ne? Und ich meine, wie gesagt, ansonsten war das Wochenende wieder mal geprägt von der Geschichte Red Bull, Sascha, ne? Also das ist, ich weiß nicht, ne? Ich habe es ja eingangs der Sendung auch am Samstag gesagt, vielleicht womöglich einer der größten Skandale, die es jemals gegeben hat in der Formel 1.
Ja, also zumindest was jetzt die Geschichte Horner und seine Verfehlungen oder angeblichen Verfehlungen anbelangt mit diesen ganzen Chatverläufen, da haben wir ja schon nach dem Bahrain-Wochenende drüber gesprochen, aber ging ja dann noch weiter mit all den ganzen Anschuldigungen, die noch kamen, dass hier Dr. Helmut Marko angeblich derjenige war, der das geleakt hat, der das irgendwie verschickt hätte, ja, wer den Doktor kennt, der weiß, also der kann viel, aber das ist jetzt nicht unbedingt seine Kernkompetenz, hat er dann ja auch gesagt, also schwierig. Klar könnte man jetzt immer sagen, er hat es in Auftrag gegeben, das, aber auch das auf gar keinen Fall, da bin ich mir auch zu 100% sicher. Ja, und dann war es ja so, dass der Doktor ja kurz davor stand, irgendwie aus dem Team gekickt zu werden. Das war am Freitag nach der Qualifikation. Ich kenne ihn jetzt auch schon lang, das fand ich schon, wie er da stand, also und wie er dann auch weggetrottet ist so ein bisschen. Da habe ich mir schon echt Sorgen gemacht um ihn. Ne? Ja, man muss ja sagen, das Ding ist, man kann ihn ja mit Sicherheit für viele Dinge kritisieren. Dr. Helmut Marko ist ein kerniger Typ, der klare Meinung hat und in gewisser Weise auch ja hart agieren kann in dem, was er tut. Aber das wiederum fand ich schon echt schlimm mit anzugucken, wie der da stand mit seinen 80 Jahren. Also da ist er innerhalb von ein paar Minuten gealtert, so ein bisschen, weil man hat immer das Gefühl, der hat gar kein Alter, aber da, finde ich, hat man es ihm angesehen.
Ja, das meine ich halt auch, ne, mit diesem möglicherweise größten oder einer der größten Skandale, die es je gegeben hat in der Formel 1, weil du einfach nicht absehen kannst, was das für Konsequenzen dann noch hat, ne? Also erst dreht es sich nur um Christian Horner, dann ist auf einmal Dr. Helmut Marko involviert und im Zuge dessen auch Max Verstappen, der ganz klar betont, wie er auch letztes Jahr schon zum Ende des Jahres, dass ohne Helmut Marko es auch für ihn dann eng wird im Team. Das hat er ja dann auch nochmal bei uns im Interview dann gegeben und betont. Also du hattest irgendwann gar kein Gefühl mehr dafür, was jetzt da überhaupt noch passiert und was da kommt. Ne? Und ich meine, wir haben ja auch im Hintergrund darüber gesprochen, was kann das möglicherweise für Konsequenzen haben, wenn sich der Thailänder, der 51% der Anteile hat und den Christian Horner deckt, sich mit den Österreichern fetzt, die 49% haben, zu denen dann der Sohn Mateschitz gehört, möglicherweise Oliver Minzlaff und der CEO für Finanzen, Watzlawick, wenn das die andere Seite ist, inklusive Helmut Marko und den Verstappens. Was passiert da? Also steht vielleicht sogar, dass die ganze Zukunft des Red Bull Racing Teams in der Schwebe oder wie weit geht das, ne?
Ja, ich meine, der Ralf ist ja sehr gut vernetzt und hatte da auch ein paar Informationen dann so bekommen. Am Ende ist es ja eine viel größere Nummer. Das ist ja jetzt auch von anderen Medien schon aufgegriffen worden. Also da geht's ja nicht mehr dann so ums Racing Team, da geht's ja um den Gesamtkonzern auch, ja, dass dann ja, Firmen, die Red Bull-Dosen, den Energy-Drink beziehen und in ihren Riesenketten dann auch verkaufen.
Walmart,
dann sagen,
zum Beispiel
ja,
USA,
Walmart,
ne?
USA, genau, um die zu nennen, ja, die sagen, ja, also für uns geht das gar nicht, was da offensichtlich in der Schwebe ist, ja, was da Herrn Horner vorgeworfen wird. Wir würden das gerne 100% transparent aufgeklärt haben. Wenn das nicht aufgeklärt wird, dann kann es durchaus sein, dass wir eure Dosen aus unserem Sortiment streichen. Und dann geht's aber ans Eingemachte. Dann geht's um Milliardenbeträge, die dann auch den großen Konzern betreffen und eben nicht nur das Racing-Team. Und das sind dann wahrscheinlich offensichtlich dann auch diese Punkte, die jetzt dazu geführt haben, Stand Anfang der Woche, dass der Wind in die andere Richtung bläst und dass auf einmal Christian Horner wieder um seinen Job zittern muss, weil das halt einfach mehr ist als nur ja das Racing-Team. Und was ja auch aufkam, war ja auch so ein Gerücht, was ist mit dem Standort Österreich? Ist der wackelig? Ist er nicht wackelig? Wenn der 51% Besitzer aus Thailand sagt, wisst ihr was, dann machen wir das halt ganz woanders. Dann hat auch Österreich ein Problem, ne? Mit Steuereinnahmen, mit Arbeitsplätzen und so weiter und so fort. Also ein Riesending, das noch nach wie vor nicht ausgestanden ist.
Nein, natürlich nicht. Ne? Und ich bleibe auch dabei. Ich glaube, das ganz große Problem ist einfach nach dieser internen Untersuchung, die von Red Bull ja in Auftrag gegeben wurde, angeblich von einem unabhängigen Unternehmen, Anwalts, einer Anwaltskanzlei durchgeführt wurde mit dem Ergebnis, dass man Christian Horner entlastet, ja, dann eben diesem Chatverlauf, der nochmal aufgetreten ist und durch diesen Chatverlauf auch, wo du denkst, hey, Moment mal, also das war das jetzt mit drin in der Untersuchung, ja oder nein? Also was ist denn da jetzt gerade eigentlich Sache? Ne? Jetzt ist die Mitarbeiterin suspendiert worden, die geht wohl möglicherweise vor ein Zivilgericht. Also was halt fehlt nach wie vor, ist einfach diese Transparenz, zu sagen, ey, pass auf, wir sind jetzt hier viel zu weit schon. Das kann keiner mehr auseinanderhalten. Wir müssen jetzt einfach diesen Bericht offenlegen und sagen, was da Sache ist, damit Ruhe einkehrt, damit man das nachvollziehen kann. Und da bleibe ich auch bei. Solange das nicht passiert, sind da einfach so viele Fragezeichen noch dahinter und man versteht es einfach nicht. Was war das grenzüberschreitende Verhalten möglicherweise? War das dieser Chatverlauf, war das noch mehr? Wie kamen die zu dem Ergebnis, dass sie gesagt haben, nein, das reicht nicht, Christian Horner wird entlastet? Also das alles fehlt mir. Und hier und da muss ich echt auch sagen, auch diese Pressekonferenz, die es ja dann gab, die ja auch skurril war, Sascha, ne? Also dann sitzen da vier Teamchefs oder drei Teamchefs neben Christian Horner. Die ersten Fragen sind immer offiziell von Formel 1 Seite, ne, zwei Fragen an jeden sportlicher Natur und dann geht's los mit der offenen Runde. Und ich habe gezählt, es waren 13 oder 14 Fragen, 13 in die Richtung von Christian Horner, 13 monothematisch zu diesem Fall. Und ich meine auch, wie er sich dann äußert, ne? Er wird gefragt nach dieser Mitarbeiterin, mit der er offensichtlich ein Verhältnis hatte, würde ich jetzt mal sagen. Also zumindest sieht's ja ganz danach aus und die ja auch gerade durch eine schwierige Zeit geht und dann wird er gefragt, wie seine Reaktion auf diese Suspendierung ist. Da sagt er kein einziges Wort zu, sondern erzählt dann von sich und wie schwierig die ganze Situation dann auch für seine Familie insbesondere war. Und dann denke ich mir aber schon ein Stück weit, das hat Ralf ja auch, finde ich, dann super gesagt in seiner Antwort, als wir darüber geredet haben, über diese Pressekonferenz. Also da fängt er natürlich ziemlich weit hinten an. Ne? Also das Ganze angestoßen hat er ja und er ist verantwortlich für diese Situation, in der jetzt möglicherweise auch seine Frau und seine Kinder sind. Also da macht das sich ein Stück weit zu einfach und zeigt vielleicht auch ein bisschen zu wenig Demut.
Ja, das auf jeden Fall. Also fand ich auch irgendwie skurril, was da abging. Und ich meine, jetzt waren hier die Oscar-Verleihungen in Hollywood. Also Oscar-reif war das jedenfalls nicht, dieses Schauspiel, was sie da abgezogen haben, er und seine Frau. Auch da muss er sagen, was macht Jerry Halliwell oder Jerry Horner, wenn sie da läuft? Ich meine, die hat ja nochmal, finde ich, im Vergleich zu Bahrain eine Woche vorher also fragiler, zerbrechlicher gewirkt als die Tage zuvor. Die war ja wieder am Samstag dann im Fahrerlager und ist da aufgetreten. Also anders kann man es ja gar nicht nennen, ne? Also auftreten, was anders ist es ja nicht. Wirklich schlimm.
Meine Lieblingsgeschichte allerdings, Sascha, wenn man überhaupt davon sprechen kann, ne, ist bei all dem, was da täglich irgendwie dann wieder an Neuigkeiten kommt, das ist ja wirklich wie eine Daily Soap, die man sich fast gar nicht ausdenken kann, ist jetzt der Link, den es gibt, von der Mitarbeiterin, von der da die Rede ist bei Red Bull, die ja jetzt suspendiert wurde, dass die verlinkt ist mit dem Drummer oder von wem U2. Ist es? Von U2 und dass U2 einen Song plant, Don't Be Horny, Be Christian. Also sei nicht spitz oder geil, sondern sei ein Christ. Also dass sie das überlegen zu veröffentlichen, so einen Song. Das ist ja wirklich, das setzt dem Ganzen die Krone auf, ne?
Also ja, also es ist ja bizarr. Also wirklich Wahnsinn, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also wir werden mit diesem Thema nach wie vor noch uns auseinandersetzen müssen, mal so ein bisschen. Ich weiß, der eine oder andere will es lieber sportlich. Können wir jetzt auch gerne rüberwechseln zum sportlichen Teil der ganzen Geschichte.
Wobei ich da auch noch eins zu sagen will, das kann ich natürlich auch verstehen. Ne? Wir lesen ja auch die Kommentare dann zum Teil von euch und freuen uns da ja auch immer drüber und nehmen auch gerne Kritiken auf. Das Ding ist natürlich das, ne? Also du kommst an diesem Thema eben nicht vorbei, weil es ja eben auch sportliche Auswirkungen haben kann. Ne? Also ich finde es wichtig, dass man natürlich auch diese politischen Dinge, wenn sie so offen auftreten, bespricht. Also wird das auch immer wieder so machen. Aber ne, wenn man jetzt das nur mal auf Sportliche lenkt, dann muss man sagen, dass dieser ganze Fall natürlich auch Auswirkungen auf das Sportliche haben kann. Wenn Max Verstappen sagt, dass er bei einem Abgang von Helmut Marko dann auch geht, weil das eben im Vertrag so steht, dann muss man das ja auch einmal erklären, was es damit auf sich hat. Also von daher kommt man auch aus sportlicher Sicht an dem Thema nicht vorbei.
Ja, und nicht nur er, sondern auch Adrian Newey hat da ja auch keinen Bock drauf. Also der kann wohl offensichtlich auch, Ralf kennt ihn ja persönlich, privat sehr, sehr gut, kann ja auch durchaus sein, dass der eine Ausstiegsklausel hat und sagen kann, ich kann jederzeit gehen, wenn mir das alles hier nicht passt, was da bei euch abgeht bei Red Bull, dann gehe ich woanders hin und da gibt's schon das ein oder andere Team, das ihn dann mit offenen Armen empfängt. Ne? Genauso wie bei Max Verstappen, da habt ihr das ja auch ja super rausgearbeitet, Ralf und du, bei Toto Wolff, der sagt, ja, kann gut, kann gerne kommen und den Doktor nehmen wir auch noch mit als Maskottchen. Und die zwei sind sich ja eigentlich Spinnefeind, der Toto Wolff und der Dr. Helmut Marko. Also das ist eben auch der Grund, warum das dann auch ein sportliches Thema ist, dieses Thema. Und dann können Sie froh sein, dass Max Verstappen wieder so abgeliefert hat, wie er das in Bahrain gemacht hat. Fantastisches Rennen gefahren, Auto tipptopp, er auch, coolen Kopf bewahrt und ja sich den zweiten Saisonsieg dann holt im zweiten Rennen. Auch Sergio Perez in guter Frühverfassung ist Zweiter geworden. Das Einzige, was man sagen muss, ist, das Top-Team dahinter ist dann Ferrari mit Charles Leclerc. Was mich allerdings ein bisschen positiv stimmt, ist, dass der noch die schnellste Rennrunde ganz am Schluss fahren konnte. Das lässt darauf blicken, dass man mit den Reifen es gut im Griff hat, weil sonst hätte er das nicht machen können. Und dass es da noch Entwicklungspotenzial gibt und Steigerungspotenzial bei Ferrari. Und je länger dieser ganze Zwist bei Red Bull andauert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da dann vielleicht doch ein Team mal einen guten Moment erwischen kann. Also nur Harmonie. Ist ja auch bewundernswert, dass das der Verstappen so wegdrücken kann. Aber trotzdem, ich glaube, das kann passieren. Und bei Mercedes, die waren ganz schön frustriert danach. Ne? Die haben sich das anders vorgestellt. Da lief gar nichts an dem Wochenende. Sowohl George Russell als auch Lewis Hamilton hatten Handlingsprobleme mit ihrem Auto. Immer wieder die Hüpferei. Toto Wolff war auch bedient. Ne?
Ja, verstehen nach wie vor das Auto nicht. Also mehr oder weniger ist es ja wirklich eine Neuauflage der Antworten von der Saison von 2023. Auch bei Toto Wolff. Also ja, hat er selbst gesagt, müssen einen großen Schritt nach vorne machen. Wie, wissen sie auch nicht, müssen halt pushen. Lewis Hamilton auch alles andere als happy mit dem Auto. Zudem jetzt auch schon zweimal verloren, das teaminterne Duell im Qualifying. Also ja, das wird eine zähe Saison oder könnte eine zähe Saison werden für Mercedes. Einziger Hoffnungsträger, wie du es auch schon sagst, ist Ferrari. Die haben einen ordentlichen Schritt gemacht in der Winterpause, so scheint es. Vor allem das größte Problem mit den Reifen. Das haben sie echt gut im Griff und ja, haben ja auch dann eine der Stories geschrieben an dem Wochenende mit Olli Bearman, dem jungen Briten, 18 Jahre jung, jüngster Ferrari-Fahrer aller Zeiten, der in der Formel 1 eingesetzt wurde, für Carlos Sainz an den Start gegangen, weil der eine Blinddarmoperation über sich ergehen lassen musste, dann ja auch kurioserweise ja, da am Samstag also schon wieder im Paddock stand.
Genau. Also das finde ich ja auch Wahnsinn. Ne? Der hat eine Blinddarm-OP. Ja,
aber auch nicht gut, ne?
Und
kein gutes Zeichen, fand ich das.
Nee. Es schleppt oder? Sich dann am Samstag. Ja, also fand ich, also viel, nicht, dass er noch ein OP-Hemd anhatte, ne? Also der kam ja, da rein und hatte dann noch hier, ja, er konnte kaum laufen, gekrümmt ist er da reingelaufen, hatte dann noch das Bändchen mit seinem Namen, C. Sainz, um sein Handgelenk. Dann noch die Infusionsteil da. Das sah eigentlich so aus, als wäre er geflüchtet aus dem Krankenhaus, ne? Wie man sich aus diesem schlechten Film das immer vorstellt, wo einer sich den Schlauch rausreißt und rausrennt mit den Schläppchen, ja, so ungefähr ja, war das. Auch, ne? Ja, ja,
und wie gesagt, Olli Bearman, ja. Das war natürlich ein fantastischer Auftritt, den er da hingelegt hat.
Ja, Wahnsinn. Also Formel-2-Pilot hatte sich die Pole geholt in der Formel 2, hätte da eigentlich von Startplatz 1 losfahren können. Und dann ist er da am Freitag ins dritte freie Training reingehüpft und hat dann da ein super Programm abgespult, ist nirgendwo angeschlagen, hat das Auto top vorbereitet und ist ja dann noch als Siebter in die Punkte gefahren mit einem tollen Rennen. Also maximal glücklich, glaube ich. Sein Papa war oft im Bild, der David, der auch einen, sag ich mal, sehr niedlichen Eindruck da hinterlassen hat, in der Garage super aufgeregt war. Also gut, wird mir nicht anders gehen, aber sonst hast du immer so die obercoolen Eltern, die da rumstehen. Also das war bei ihm, finde ich, zu sehen, dass das nicht der Fall war. Und klar, der Ralf hat ja schon gesagt, er sieht den nächstes Jahr in der Formel 1, ne, im Cockpit, also Minimum bei Haas.
Ja, genau, bei Haas wäre es halt möglich, ne, auch wenn Magnussen, reden wir jetzt gleich auch noch drüber, einen starken Job gemacht hat und tolle Teamarbeit geleistet hat. Am Ende Nico Hülkenberg ermöglicht hat, in die Punkte zu fahren, den ersten Punkt fürs Haas-Team, für den neuen Teamchef Ayao Komatsu dann auch zu holen, das gut gemacht hat an dem Wochenende, aber ja, ist auf jeden Fall ein Kandidat beim Haas-Team und wer weiß, ne? Also vielleicht suchen die zwei neue Fahrer im nächsten Jahr, weil Nico Hülkenberg, glaube ich, mit den Leistungen, die er bringt, wird sich für andere Teams in Stellung bringen, höchst verdient wäre das, wegzukommen von einem Team, was ganz unten steht. Und Kevin Magnussen ist halt die Frage, ob man den dann auch in Zukunft noch in der Formel 1 sehen wird. Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt auch trotz der guten Leistung, die er jetzt gebracht hat, sagen eher nein.
Und, ja, wobei muss man jetzt relativieren, Peter, ne? Also der hat am Anfang natürlich schon auch ein bisschen Mist gebaut und hat dann ja, erst
Team
dadurch
gut gearbeitet.
Ja, klar, aber er hat sich natürlich dann erst dafür in diese Rolle gebracht, dass man ihn opfert, ne? Also dass er quasi hier den Bremsklotz spielt, alle anderen aufhält, um eine Lücke zu generieren, in die dann Nico Hülkenberg mit seinem Boxenstopp hat reinkommen können, mit seinem Pflichtboxenstopp. Gab ja eine Safety-Car-Phase nach einem Crash von Stroll und da sind manche an die Box gekommen, andere nicht, unter anderem Lando Norris, der lang an der Führung lag und dann mit seinem McLaren Probleme hatte und auch Nico Hülkenberg. Hamilton war auch einer und Hülkenberg konnte dann dadurch den Punkt holen. Das war von Magnussen natürlich stark gemacht, sich schön breit gemacht, aber andere Teams wie jetzt die Racing Bulls und Yuki Tsunoda fanden das eher so semi. Weil ich habe das nochmal angeguckt, Peter, ne? Der hat natürlich den Tsunoda mit Absicht außerhalb überholt, damit er vor ihm ist, weil Tsunoda der härteste Konkurrent war um den Platz von Nico Hülkenberg. Also das war mit Absicht da vorbeigefahren. Das war jetzt nicht so, dass du sagst, oh, der hat sich verbremst und ist jetzt aus Versehen da außen rum, sondern der ist mit Absicht neben der Strecke gefahren, hat abgekürzt und hat den Platz nicht mehr hergegeben. Und dafür hat er dann nochmal 10 Sekunden bekommen. Aber das war völlig durchdacht. Und da muss man natürlich schon sagen, so ganz fair ist es dann nicht. Wenn er natürlich da vorne ist und macht langsam,
nehmen wir aber mal so mit, aus deutscher Sicht.
Ja, ne, aber du weißt, was ich meine, ne? Also in der Nachbetrachtung kann ich das dann schon verstehen, weil das ist natürlich schon unfair, mit Absicht neben die Strecke zu fahren und dann einfach da zu bleiben und zu sagen, mein Rennen ist eh ruiniert, weil ich ja eh schon vorher mal +10 hatte, jetzt nochmal +10. Ist ja völlig egal, aber meinem Teamkollegen helfe ich dadurch. Also aller Ehren wert fürs Team, aber wie sagt man so, ein Geschmäckle hat es auf jeden Fall. Das ist zumindest meine Meinung.
Ja, geh ich komplett mit dir. Aber wie gesagt, einfach mal mitnehmen. Und ich glaube, so oft wird das Haas-Team nicht in die Punkte fahren, weil die Top-Teams einfach zu weit weg sind. Das muss man ganz klar sagen, ne? Mit Red Bull sowieso, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, McLaren. Also da hast du die 5 Teams, die normalerweise immer in die Punkte fahren werden. Und der Rest muss hoffen, dass mal irgendwie jemand ausfällt, um dann halt mal in die Lücke stoßen zu können. Also der Punkt für Nico ist schon mal Gold wert, dass er den schon mal auf der Habenseite hat nach dem zweiten Rennen.
Ja. Ja, das ist so das Sportliche. Dann haben wir noch 2 kuriose Geschichten. Eine ist dein Fußtreter-Freund, Fred Vasseur. Den habe ich ja entlarvt.
Ja, dass du das mal festgehalten hast, ja. Das war ja dein Werk, dass die Welt das mal sieht, wie ich da Woche für Woche leiden muss.
Ja, und deine Schuhe vor allem. Also
ja,
wer es nicht weiß.
Stell ich mir in Rechnung auch einfach mal.
Mach das mal. Der hat nur rote Schuhe. Deswegen ist es beim Wurscht. Also Fred Vasseur, der Teamchef von Ferrari, das ist irgendwie eine Posse seit etlichen Monaten. Immer wenn Peter ihn interviewt, dann steht er immer breit grinsend neben ihn, guckt ein bisschen hoch, weil Fred ja doch ein bisschen kleiner ist als der Peter. Und mit seinem schelmischen Grinsen und dem Blick ins Auge von Peter fährt er immer seinen Fuß aus und steigt dem Peter mal schön vorne auf den Zeh drauf. Und der Peter sagt immer, jetzt steigt er mir schon wieder drauf. Und ich habe das immer nie geglaubt. Und jetzt am Wochenende war ich rechtzeitig vom Kommentieren unten und habe aus Kameraperspektive beim Tobi gestanden. Und habe mir gedacht, jetzt halte ich doch da mal mit meinem Handy drauf und mach mal ein Beweisbild und Video.
Gut, das haben wir dann gemacht.
Also wer es nicht gesehen hat, gerne mal gucken.
Beim nächsten Mal einfach fallen, weißt du, wie so ein Fußballer, der theatralisch ist. Roll mich auf den Boden.
Wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal reingucken. Sky Sport, Formel 1 am Instagram-Kanal. Gibt es ein tolles Video dazu, um das nochmal zu gucken.
Und ich übrigens auch nochmal für alle zur Erklärung, der Medienvertreter, der wirklich eine sehr eigene Rolle da auch einnimmt bei Ferrari, den wir immer wieder erklären müssen oder fragen müssen, also wollen Sie mit ins Bild oder nicht? Nee, eher nicht. Ja. Okay,
letztes Jahr
irgendwann wirklich zwischen mir und Timo fast schon stand und sein Aufnahmegerät damit reingehalten hat. Also wirklich ein Stück weit aufdringlich ist. Anders, glaube ich, kann man es gar nicht sagen. Da war es mir doch jetzt diesmal auch ein Anliegen, dass er sich einfach mal kurz vorstellt, damit die Leute in Deutschland auch wissen, wer es doch auch wirklich genau ist. Fred Vasseur hat sich, glaube ich, sehr amüsiert darüber, ne?
Ja, ja, der ist fast mehr auf mich draufgefallen vor lauter Lachen. Also wirklich, sehr lustig. Ja, und ich hätte fast die Qualifikation verpasst, den Einstieg. Ne? Das war auch eine enge Nummer, weil da habe ich vorher...
Das war allerdings wirklich lustig, weil irgendwann...
Da habe ich dich ins Schwitzen gebracht.
Irgendwann hieß es so, nach getaner Arbeit, Vorlauf, Vorberichterstattung zum Qualifying beendet und dann irgendwann kriege ich ja dann übers Rohr, wir werden aus München geführt, wir sind ja zweigeteilt immer unterwegs, also ein Teil der Crew ist vor Ort, der andere ist in München, nennt sich dann Remote, also die Sendungen werden gefahren aus München heraus und dann hatte ich die Imke in dem Fall auf dem Ohr. Peter, ist dein Mikrofon noch an? Schnell wieder Mikrofon an, Ohr rein, sendebereit machen. Sascha ist nicht an seinem Platz, wir wissen nicht, wo der ist, Und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, also kommentieren will ich es jetzt nicht, ja, also das soll doch der Spezialist bitte machen und da bin ich echt ins Schwitzen gekommen, aber dachte mir, okay, gut, den Anfang kriege ich noch hin, wenn diese Grafiken kommen und so weiter und habe nur insgesamt gedacht, Mensch, wo ist denn der Sascha, hoffentlich ist ihm nichts passiert, hoffentlich treibt er nicht im Roten Meer oder sonst irgendwie was, aber du kannst ja mal erzählen, was dann wirklich passiert ist.
Ja, das Ding ist, ich war ja vorher noch am Skypad und habe was erklärt und dann hatte ich ja gute 10 Minuten, um in die Kommentatorenkabine zu kommen. Jetzt muss man sagen, der Weg ist relativ weit. Man muss ziemlich weit rumlaufen und da gibt's dann die Möglichkeit, dass man mit einem Shuttle dahin fährt, ja. Und das habe ich versucht zu nutzen. Und das Problem war, dass der Shuttle über so eine Brücke drüber fährt, dieses Golfcar. Und da geht's relativ steil hoch. Und da war ein Stau, weil nämlich ein Auto keinen Strom mehr hatte und hing dann da in dieser Steigung drin. Und dann wollte ich aussteigen und wollte einfach über so eine Absperrung drüber hüpfen. Das fanden die aber nicht so witzig und haben gesagt, ich darf da auf gar keinen Fall aussteigen, ist viel zu gefährlich. Was soll da gefährlich sein, dachte ich mir. Aber ich bin dann erstmal sitzen geblieben und dann dachte ich mir, die Zeit läuft, ich muss jetzt darüber in meine Kommentatorenkabine. Bin dann doch drüber gehüpft, dann haben sie mir noch hinterhergerufen, dann habe ich meinen Sender, den ich hinten im Gürtel habe, ne, damit wir verbunden sind und miteinander kommunizieren können, den habe ich dann noch verloren, der ist mir dann runtergeknallt, den habe ich dann wieder geholt, dann bin ich gerannt, dann wollten mich die Securities am Eingang nicht mehr reinlassen, weil sie gesagt haben, die Qualifikation beginnt, ich darf jetzt da nicht mehr hoch. Habe ich gesagt, ja, Moment, ich muss da hoch, ich muss kommentieren. Also Wahnsinn. Und dann kam ich rein und in meine Kommentatorenkabine völlig außer Atem und sehe, dass du da schon am Kommentieren bist oder zumindest so die Anfangssequenz redest. Dann dachte ich mir so, genau. Oh mein Gott, verdammter Mist.
Ja. Und dann habe ich Gott sei Dank noch diese Anfangsgrafik,
Hat keiner gemerkt.
Und dann sagte mir Imke irgendwann so, du kannst abgeben zu Sascha. Und dachte mir, ja gut, die Grafik, die fahre ich jetzt noch sauber zu Ende. Und dann bin ich auch erleichtert, dass du da bist.
Ich sag's dir. Ja, ja, normalerweise laufe ich ja immer. Ich, ne? Ich dachte mir so, laufen ist super. Nein, aber wegen der knappen Zeit dachte ich mir, okay, nimmst du das Golfcar, ist schneller. Ja, war ein großer Fehler. Ja. Aber gut,
die Sicherheitsbedenken. Für die zukünftigen Auftritte. So, jetzt warten wir gleich auf Frau Sander. Ich glaube, die kommt jetzt gleich mit dazu.
Ja, ja.
Kleiner Hinweis noch. Wir haben ja viele Podcasts bei uns im Programm bei Sky, unter anderem auch Hardenacke trifft, der Podcast, wo ich unterwegs bin, läuft ja dann auch als Video, also auch das ist abrufbar. Und kleiner Hinweis noch, also Helmut Marko war ja gerade einmal das Stichwort, ne, wer auch nochmal wissen will, warum diese Fehde mit Mercedes so groß ist und warum das so schwer auch sich vorstellbar nur ist, dass Dr. Helmut Marko irgendwann mal zu Mercedes, zu Toto Wolff wechseln kann, der sollte da nochmal reinhören, Hardenacke trifft Dr. Helmut Marko, haben wir im letzten Jahr mal aufgezeichnet. Und eine ganz aktuelle Folge ist die mit Jost Capito, dem Teamchef der Herzen, dem ehemaligen Williams-Teamchef, mit dem habe ich mich unterhalten, wahnsinnig interessant, 50 Jahre lang mehr oder weniger im Motorsport aktiv gewesen, eine unfassbar gute Karriere gemacht, ist sehr biografisch das Gespräch, aber auch sehr spannend. Also wer da mal reinhören mag, gerne tun, Hardenacke trifft mit Jost Capito.
Super Geschichte. So, und jetzt warten wir, bis die Sandra mit dazukommt und uns ein bisschen was erzählen kann von ihrem Ausflug in die MotoGP.
So, wir hatten sie angekündigt. Die Sandra, die war ja gar nicht so weit von uns entfernt. Wir waren ja in Saudi-Arabien unterwegs und Sandra in anderer Mission, nämlich in der MotoGP Mission unterwegs und zwar in Katar und jetzt dabei. Sandra, wie war's?
Du, eigentlich ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe tatsächlich auch mal nachgeschaut, also ich war im Prinzip auf der gleichen Höhe wie ihr mit Jeddah, aber quasi einmal quer über die arabische Halbinsel darüber, also wirklich
über
ein
Saudi-Arabien
Querstrich.
Drüber, ne? Über Saudi-Arabien genau. Drüber. Es müssen dann so, was müssen sein, 1500 Kilometer
ja,
oder so.
Sowas, ja, genau.
Luftlinie.
Ja. Da war ich in Doha, in Jeddah. In Doha. Ich bin schon ganz verwirrt, weil ich bin ja heute auch erst angekommen. Ich muss erst mal wieder ankommen, in welchem Land ich eigentlich bin. Aber nee, ich fand's echt, es war eine coole neue Erfahrung, muss ich sagen. Alles ein bisschen anderes. Viele Sachen auch gleich, wie es in der Formel 1 auch so ist. Aber es ist halt vom Sport her einfach nochmal, es ist was ganz anderes. Auch dieses ganze, wie man sich im Fahrerlager bewegt, wie sich auch die Fahrer im Fahrerlager bewegen, ist halt alles nochmal eine Spur familiärer, sage ich jetzt mal, weil liegt vielleicht auch an Doha, dass da jetzt auch nicht so viel los war, also nicht so extrem viele Gäste da waren, aber die Fahrer, die bewegen sich eigentlich, sage ich jetzt mal, relativ frei durchs Fahrerlager, haben auch immer Zeit, nochmal kurz irgendwie zu quatschen. Da habe ich so jetzt im Vergleich zur Formel 1 das Gefühl, dass die Formel-1-Fahrer da durchaus etwas beanspruchter sind, wahrscheinlich auch an diversen Terminen, die sie so haben, als es die Motorradjungs sind. Du willst was sagen, Sascha?
Ja. Ich wollte jetzt mal nachhaken. Also am Ende, wie läuft da so ein Tag ab? Wie ist das? Bei uns ist es ja so, oder bei der Formel 1 ist es so, dass es einen Medientag gibt, wo alle irgendwie ihre Interviews dann geben und die Presserunden sind und nochmal an die Fahrer rankommt. Und dann ist es ja immer ein bisschen schwieriger, wie du es gerade schon beschrieben hast. Nochmal, ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht voll drin in der MotoGP. Von wie vielen Fahrern sprechen wir da? Ist es da auch so organisiert, wie das in der Formel 1 ist? Oder macht man das einfach so aus mit den Teams und Fahrern, also, wie man es gerade braucht?
Es ist ähnlich wie in der Formel 1. Du hast auch am Donnerstag diesen Medientag, wo die im Prinzip alle dastehen oder zur Rede und Antwort stehen müssen. Da ist es aber so, du bekommst vom Organisator, also von der Dorna vorher, die Dorna ist ja sowas wie bei uns die FOM, bekommst du vorher so eine Liste mit Zeitslots, wann welcher Fahrer zu dieser Interview-Area kommt, die übrigens Broadcaster-Set heißt, auch ganz schön, also nicht TV-Pen wie in der Formel 1. Und dann suchst du dir einfach die Fahrer aus, die du gerne sprechen möchtest. Und dann läuft es so, du stehst in diesem Broadcaster-Set, da ist dann auch immer ein Mitarbeiter von der Dorna, der sich mit den Pressesprechern der Fahrer abstimmt und zu den Pressesprechern sagt, also ihr geht jetzt bitte zu Sky Italia, zu Sky Deutschland, zu The Zone und so weiter und so fort. Also alle, die sich da halt angemeldet haben bei der Dorna. Wenn du da stehst und hast dich jetzt nicht angemeldet, dann kommt der Fahrer auch nicht zu dir. Aber es ist so, ich sag mal, so entspannt, dass du auch noch relativ spontan möglicherweise entscheiden kannst, wenn du siehst, ach naja, ich bräuchte jetzt vielleicht doch nochmal Aleix Espargaró, den ich vorher jetzt nicht auf der Liste hatte, dann sprichst du das einfach nochmal kurz mit den Pressesprechern ab und dann ist das auch kein Problem. Also Donnerstag Medientag, Freitag dann Trainingstag. Und es ist ja so, dass in der MotoGP, auch in den Nachwuchsklassen, in der Moto2 und der Moto3, ja die Trainings teilweise auch schon auf die Quali einzahlen. Also es gibt ein freies Training, wo sie im Prinzip machen können, was sie wollen, Setups austesten etc. Und dann gibt es das heißt dann nur Training, ein Training. Und in diesem Training ist es so, wenn du da und also in der MotoGP zum Beispiel unter den 10 schnellsten bist, dann kannst du das erste Qualifying-Segment auslassen und springst quasi direkt ins Q2. Also da ist schon.
Ja, sportlich ist mir schon klar, aber mir ging's jetzt eher so drum, ums Drumherum, ums Große. Und ich meine, du warst ja sowohl bei der Formel 1 jetzt schon in Katar und jetzt zum Saisonauftakt der MotoGP eben jetzt auch. Für die, die es übrigens noch nicht mitbekommen haben, alle Rennen der MotoGP, der Moto2 und der Moto3 bei uns natürlich exklusiv zu sehen, sind der einzige deutschsprachige Sender oder der einzige Sender in Deutschland, der das hat und der das zeigt, neu in dieser Saison. Und da wollte ich jetzt wissen, gerade jetzt so vom Zuschauer, Aufgebot, wer war da? Ist das genauso wie in der Formel 1 oder ist da weniger los?
Es war weniger los. Also wir wissen ja schon auch, ne, in den arabischen Ländern, da kann schon immer auch mal sein, dass gerade so am Freitag zu den Trainings die Tribünen nicht gerade wirklich voll sind. Das war jetzt hier auch so. Zum Rennen hin wurde es dann schon mehr, aber es war schon weniger los, als es bei der Formel 1 der Fall ist. Das merkst du auch im Fahrerlager, dass da auch weniger Gäste sind, dass es nicht ganz so vollgestopft ist, wo ich mir dann zuerst noch dachte, dann wird es auf dem Grid super angenehm, wenn es dann nicht so voll ist. Aber Pustekuchen, das Grid ist fast noch voller, als es bei der Formel 1 ist, weil die ja auch so nah beieinander stehen. Die haben ja quasi in einer Startreihe 3 Startpositionen und dadurch wird es halt echt richtig eng und da verlierst du dann echt so ein bisschen dann auch den Überblick, wenn du da durchläufst, obwohl eigentlich gar nicht so viel los ist, wie du gemeint hast. Aber Also auch so zu diesem Thema, auch mit den Fahrern, du kannst halt immer mit den Pressesprechern auch sprechen, wann können wir den Fahrer sprechen, XY, du hast immer dieses Broadcaster-Set jeden Tag, wo du anmelden kannst, welchen Fahrer du sprechen möchtest. Wenn du aber zwischendrin auch mal was hast, dann gucken die auch, ob sie das möglich machen können. Also das ist dann noch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen flexibler, als es in der Formel 1 ist, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, Sandra, was mich total interessieren würde, ich meine, ich weiß noch, wie der Effekt bei mir damals war, als ich zum ersten Mal vor Ort mit der Formel 1 war und an der Strecke stand und so geflasht war davon, wenn du dann diese Autos wirklich mal live siehst und das kommt ja im Fernsehen gar nicht rüber, was für eine Power die haben, wie schnell die sind. Das war total der Aha-Effekt, wo du wirklich mit kompletter Gänsehaut dann da an der Strecke stehst. Ich habe ja euch so ein bisschen beobachtet, auch über Insta, egal ob es jetzt Eddie Mielke war, der auch viel gemacht hat, oder über Sandro Francavilla, der das für Sky Sport macht, die Eindrücke aus dem Studio und so weiter. Und dich hatte ich auch gesehen. Du standst ja auch an der Strecke. Wie ist denn das? Also wenn die Maschinen da an einem vorbeijagen, was ist das für ein Erlebnis?
Das ist krass. Das ist wirklich krass, weil die sind, zum einen sind die super laut. Also auch wenn du in der Pitlane stehst und die feuern diese Motorräder an, das geht dir durch Mark und Bein und du verstehst, auch wenn du irgendwie 8 Meter daneben stehst, dein eigenes Wort nicht mehr. Die sind wirklich richtig laut und dann sind es ja eigentlich so, ich sag mal, relativ zierliche, schlanke Maschinen, ne? Und dann sind das aber unfassbare Raketen und mit welcher Geschwindigkeit die an dir vorbeischießen. Also ich habe auch mal versucht, sie zu verfolgen auf der Startziel. Das ist schier nicht möglich, weil die einfach mit 360 km/h da irgendwie langballern und du eigentlich gar nicht mehr hinterherkommst. Und ich bin dann ja mal losgezogen und habe mich in die letzte Kurve vor Startziel gestellt und da so ein bisschen beobachtet. Und es ist schon echt Wahnsinn, was diese Fahrer auf diesen Bikes auch leisten, wie die das einfach, wie sanft die das auch abschätzen. Da kommen die da angeschossen, dann legen die sich ja so komplett in die Kurve, dass sie mit der Schulter irgendwie über den Boden schrammen, um da den richtigen Radius irgendwie zu treffen. Und das ist echt beeindruckend, weil das sieht so mühelos aus. Das sieht einfach so aus, als könnte es eigentlich jeder. Ich weiß natürlich, klar, kann natürlich nicht jeder und ist einfach super beeindruckend. Und teilweise, wie die diese Stürze auch abfangen, was man ja immer wieder gesehen hat in diesen ganzen Trainings, auch wenn die sich natürlich auch ans Limit rantasten, was für eine Beherrschung die haben dieser Maschine und auch ihres eigenen Körpers, um so Stürze abzufangen. Das fand ich ganz bemerkenswert, dass wir in diesem Pressezentrum saßen, teilweise, und dort halt die Sessions auch geguckt haben, weil du hast ja dann auch im Pressezentrum, die Monitore auch mit den Zeiten und so weiter und so fort. Und dann geht da immer ein komplettes Raunen durch diesen ganzen Presseraum, wenn wieder einer so einen absoluten Safe hingelegt hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war tatsächlich von dieser Performance, sowohl was die Bikes liefern, als auch was die Fahrer liefern, echt schwer beeindruckt.
Ja, man merkt es dir echt an. Nein, also auf jeden Fall eine großartige Geschichte und sind wir echt froh, dass wir das jetzt in diesem Jahr häufiger dann sehen werden. Diese unfassbaren Manöver dieser unglaublich mutigen Fahrer, die da auf diesen Bikes da wahre Stuntman-Fähigkeiten entwickeln, also großartig.
Ja, und es sind ja auch einige aus der Formel 1 da, ne? Also ich habe auf einmal in meiner Vorbereitung dachte ich mir so, ach so, den Namen, den kenne ich doch. Hier Massimo Rivola, der war ja ganz früher bei Ferrari auch, der ist ja jetzt schon lange auch in der MotoGP, ist jetzt auch bei Aprilia der Teamchef.
Ich wollte gerade sagen, du meinst jetzt Leute aus dem Umfeld, ne? Also ja, die genau. Jetzt quasi hinter den Kulissen dann arbeiten.
Genau, genau. Und dann war es natürlich auch so, dann läuft mir auf dem Grid auf einmal am Sonntag beim Rennen Stefano Domenicali in die Arme, der anscheinend da mal kurz von Jeddah auch rübergekommen ist und sich die MotoGP angeschaut hat, sich natürlich eben auch mit seinen alten Freundschaften oder Freunden aus der Formel 1 Zeit eben von Ferrari da eben getroffen hat. War total lustig, weil ich hab's auch sehr witzig empfunden, dass er überrascht war, mich zu sehen, ich war überrascht, ihn zu sehen. Und ihr wisst ja, wie das bei der Formel 1 ist, wenn du ihn zu einem Interview kriegen willst, ist das manchmal ein bisschen schwierig, war in dem Fall dieses Mal überhaupt kein Problem. Also wie gesagt, ist alles ein bisschen lockerer, habe ich so das Gefühl.
Sag mal, Sandra, und wenn du jetzt mit der Parallele, die du ja jetzt hast, oder dem Vergleich auch, was würdest du sagen, wenn die Formel 1 sich eine Sache abgucken könnte von der MotoGP, was so ein komplettes Wochenende angeht, was wäre das?
Ich würde echt die Lockerheit sagen. wirklich die Lockerheit, einfach das alles mal so ein bisschen wieder familiärer werden zu lassen irgendwie. Das fand ich schon echt cool, dass du das, weil ich immer so das Gefühl habe bei der Formel 1 auch die Fahrer, die verstecken sich so ein bisschen in den Hospitalities so den ganzen Tag über, wenn sie nicht gerade im Auto sitzen, also die Formel 1 Fahrer, weil ihnen einfach auch zu viel los ist. Und hier in der MotoGP hast du einfach, du hast die Fahrer viel im Fahrerlager gesehen, auch dann viel miteinander sprechen, nochmal kurz sich freundschaftlich auf die Schulter hauen, bevor es dann in die Konzentrationsphase geht. Und diese, ich sage jetzt mal tatsächlich ein bisschen Lockerheit, die vermisse ich ein bisschen in der Formel 1, die ich jetzt in der MotoGP kennengelernt habe.
Tja, das ist genau das, worauf es dann offensichtlich auch ankommt, dann später bei der Formel 1 da vielleicht auch ein paar Dinge mitzunehmen. Ja, da würde ich sagen, Sandra, freuen wir uns drauf auf weitere tolle Eindrücke in diesem Jahr mit der MotoGP. Und ja, wie gesagt, nicht vergessen, alle Rennen live bei uns auf Sky. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse, dann am kommenden Dienstag in Vorbereitung auf das nächste Rennen dann in Australien. Überall, wo es Podcasts gibt, immer dienstags ab 12. Also, macht's gut, schöne Zeit. Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.
Tschüss zusammen, schöne Woche allen.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpine.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.